Donner und Reuschelmarkt kompakt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Biweekly Talks mit Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei Donner und Reuschel. Ich bin Eva Fiedler und führe Sie durch das Gespräch. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Die wirtschaftliche Lage in Deutschland ist ernst. Gerade wurden die Wachstumsprognosen erneut nach unten revidiert und Stimmungsindizes wie das IFO-Geschäftsklima befinden sich auf Krisenniveaus. Einen wunderschönen guten Morgen nach Hamburg. Carsten, siehst du dennoch Grund zur Hoffnung?
Hallo, schönen guten Morgen Eva und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich auch. Ja, man kann leicht hoffnungsvoll sein, um das mal so auszudrücken, für die deutsche Konjunktur, und das hat vor allen Dingen zwei Gründe. Zum einen unterliegt die Konjunktur ja einem regelmäßigen Konjunkturzyklus, und das hat eben den Vorteil, dieser Zyklus, der geht mal auf und mal ab, um das ein bisschen einfach auszudrücken, und wir können davon ausgehen, dass wir jetzt gerade den Boden gesehen haben, dieses langen anhaltenden Abschwungs, dass wir den jetzt sozusagen gerade beenden und von daher zuversichtlicher auf die kommenden Monate und auf das Jahr 2025 schauen. Und wenn wir uns Konjunkturprognosen anschauen, dann gehen die allesamt davon aus, dass wir im nächsten Jahr nicht wieder eine Schrumpfung der Wirtschaft erleben, also negatives Wachstum, sondern positives Wachstumsmomentum. Die Erwartungen liegen so ungefähr bei 0,5 bis 0,8% Wachstum. Wo kommt das her? In erster Linie sollte dieser Anschub kommen aus dem privaten Konsum, weil viele Menschen in Deutschland relativ hohe Nominallohnsteigerungen zu verzeichnen haben bei sinkender Inflation. Das heißt also, die Kaufkraft, die steigt wieder. Die Menschen haben real mehr Geld in der Tasche und sollten das eigentlich in den kommenden Quartalen dafür nutzen, etwas stärker zu konsumieren. Und das dürfte dann den Konjunkturzyklus anschieben. Der zweite Punkt, muss ich sagen, bei dem ich durchaus optimistischer bin, als das noch vor wenigen Wochen der Fall war. Wir werden ja in nicht ganz ferner Zeit eine neue Bundesregierung haben. Und ich gehe ganz stark davon aus, dass diese neue Bundesregierung einen ganz starken Fokus auf die Ertüchtigung des Standorts Deutschland legt. So drücke ich das jetzt mal aus. Also es geht vor allen Dingen natürlich darum, diese Dinge, die wir in den letzten Monaten und Jahren rauf und runter diskutiert haben, die den Standort ausbremsen, hohe Lohnnebenkosten, hohe Energiekosten, vor allen Dingen aber Bürokratie, Verwaltungslangsamkeit und solche Dinge, die könnten wir alle ändern, in Anführungsstrichen, oder die könnte die Politik entscheidend ändern, zumindest viele von diesen Punkten. Und ich glaube, dass der Druck mittlerweile aus Wirtschaft, aber auch aus der Gesellschaft so groß ist, dieses Thema anzugehen, dass ich mir eben von Seiten der neuen Bundesregierung eindeutige Fortschritte erwarte, die dann auch diesen eigentlich zaghaften Aufschwung im nächsten Jahr ein bisschen stärker unterstützen könnten.
Schauen wir auf die USA. Nach Trumps Wahlsieg stiegen die Renditen von US-Staatsanleihen und zudem wird eine stärkere US-Staatsverschuldung und eine höhere Inflation aufgrund von Zöllen erwartet. Damit dürften die US-Leitzinsen 2025 höher als erwartet bleiben, oder?
Ja, das sieht so aus. Wobei wir natürlich sagen müssen, die Erwartungen an die Leitzinsen in den USA, die sind extrem schwankungsreich, eigentlich schon seit ein, zwei Jahren. Am Jahresanfang 2024 sind wir ja davon ausgegangen, dass die Zinsen sehr stark fallen. Dann war die Wirtschaft aber sehr, sehr robust, und im Sommer hat man sich die Frage gestellt, ob die Zinsen überhaupt fallen. Jetzt haben wir ja schon zwei Leitzinssenkungen gesehen von Seiten der Fed, und ich gehe davon aus, dass wir im Dezember möglicherweise, das ist nicht ganz sicher, aber möglicherweise einen kleinen Zinsschritt nach unten sehen. Und im nächsten Jahr dann auch noch ein bis zwei Zinsschritte. Das ist so die Erwartung, wie wir sie aus heutiger Sicht ableiten können. Es bleibt aber dabei, dass, glaube ich, die Auswirkungen gerade von der zukünftigen Trumpschen Wirtschaftspolitik oder auch Außenhandelspolitik sehr, sehr schwer berechenbar sind. Und darum, glaube ich, wird es weiterhin so sein, dass die Erwartungen sehr, sehr schwankungsreich sein werden. Und das ist mit Sicherheit auch der Grund, warum die Fed in den USA, die US-Notenbank, weiterhin datenabhängig vorgeht. Also die wird keinen vorgefertigten Zinssenkungspfad kommunizieren, sondern sie wird sagen, wir müssen von Sitzung zu Sitzung schauen, wie sich Inflationen entwickeln, wie sich der Arbeitsmarkt entwickelt, und davon abhängig werden wir dann entscheiden, ob wir die Zinsen senken oder nicht. Aus heutiger Sicht aber wahrscheinlich bis einschließlich Ende 25 noch drei Leitzinssenkungen durch die Fed, und das wäre dann weniger zumindest als vor einigen Wochen erwartet, ja.
Und aus Sicht von 12 Monaten, wie viele Zinssenkungen erwartest du von der EZB und der Fed?
Ja, von der Fed datenabhängig, Basisszenario sind insgesamt 13 Zinsschritte aus heutiger Sicht. Und von der EZB, da ist davon auszugehen, dass wir auch im Dezember bei der nächsten Ratssitzung einen weiteren Zinsschritt nach unten sehen. Und wir haben in Europa einfach die Situation, dass die Wirtschaft deutlich schwächer läuft, als das in den USA der Fall ist. Das hat aber auch den Vorteil, dass der Inflationsdruck schwächer ist als in den USA. Und vor dem Hintergrund kann die EZB im nächsten Jahr die Zinsen sicherlich deutlicher senken, stärker senken, als die Fed das macht in den USA. Und ein realistisches Ziel wäre oder ein realistisches Bild ist, dass wir im nächsten Jahr noch 4 weitere kleine Zinssenkungsschritte sehen. Und das würde dann bedeuten, dass die Einlagefazilität, die Verzinsung, die Banken bekommen, wenn sie über Nacht Geld lagern bei der EZB, dass die bis auf 2% rutschen könnte. Und das wäre dann schon ein deutlich sinkender Zins innerhalb der Eurozone.
Was ist sonst von der künftigen US-Regierung zu erwarten? Also zeichnet sich überhaupt ein klares Bild ab, beziehungsweise wird Trump seine Vorhaben tatsächlich umsetzen?
Ja, das ist die ganz große Frage und wir können mit Sicherheit sagen, die Erwartungen an die US-Regierung, an diese US-Regierung, die da auf uns zuläuft, die sind natürlich auch volatiler und schwankungsreicher, als das bei anderen Regierungen der Fall war. Also das, was diese Regierung tun wird, das ist schwerer zu kalkulieren und schwer absehbar. Was man, glaube ich, unterm Strich sagen kann, ist, dass mit Sicherheit diese US-Regierung relativ wirtschaftsfreundlich agieren wird. Dazu gehören die Steuersenkungen, die wahrscheinlich mit zu den ersten Umsetzungen der neuen Regierung gehören werden, wenn sie dann im Januar ins Amt getreten ist. Dazu gehören sicherlich Deregulierungen an der einen oder anderen Stelle und das unterstützt einfach Wirtschaft und auch die Aktienmärkte. Es gibt aber weitere Pläne, die von Seiten Trumps im Wahlkampf geäußert wurden, wie zum Beispiel der Plan, keine Migration mehr zuzulassen oder möglicherweise sogar Massenabschiebungen vorzunehmen oder auch der Plan, die Zölle drastisch anzuheben. Und das ist eine Erwartung, die kaufe ich in Anführungsstrichen noch nicht so ganz, weil das hätte mit Sicherheit negative Auswirkungen auf das Wachstum. Und Trump und vor allem die Leute um ihn herum, die erwarten eben eine wirtschaftsfreundliche Politik. Dann gibt's noch so, ich sag mal, etwas offenere Pläne oder Vorhaben. Insbesondere ist es diese neue Effizienzbehörde, die eingeführt werden soll, die unter anderem unter der Leitung von Elon Musk, dem Tesla-Chef, steht. Und da kann man noch gar nicht so genau sagen, was eigentlich dabei rauskommt. Das könnte auf der einen Seite dafür sorgen, dass viele Unternehmen keine staatlichen Aufträge mehr bekommen, auf der anderen Seite aber auch dafür sorgen, dass es nennenswert gelingt, das Haushaltsdefizit zu senken. Das wird man abwarten müssen. Und genauso ein offener Punkt ist die Frage, wie geht Trump und wie geht die neue Administration eigentlich in Sachen Kryptoassets um, also Bitcoin und Co. Da ist ganz, ganz viel Positives eingepreist worden mittlerweile schon. Da kann es aber auch nochmal zur Enttäuschung geben. Also wir werden, glaube ich, an dieser US-Regierung noch näher dranbleiben müssen und im Grunde genommen von Tag zu Tag analysieren, was entschieden wird und welche Auswirkungen das denn hat.
Vielleicht noch ein Blick auf den Welthandel. Die EU und die USA wollen die heimische Wirtschaft mit Schutzzöllen abschirmen. China reagiert, aber schrumpft der Freihandel, steigen die Preise. Siehst du eine Eskalation des Handelsstreits?
Ja, also eine gewisse Eskalation sehen wir eigentlich schon seit Monaten. Ich drücke es vielleicht mal etwas anders aus. Das ist eine Negativspirale des Protektionismus. Also wie du das eben skizziert hast. Eine Seite erhebt Zölle, die andere Seite reagiert mit Gegenzöllen oder mit anderen Handelsrestriktionen. Und das ist definitiv negativ. Und das ist eine Situation, da werden alle Beteiligten an Wohlstand verlieren. Wir müssen uns nur zurückerinnern, in den letzten 30, 40 Jahren, als die Globalisierung, also diese internationale Arbeitsteilung, immer weiter getrieben wurde, da haben zumindest gesamtwirtschaftlich betrachtet alle Beteiligten sehr stark an Wohlstand gewonnen. Und wenn wir diese Uhr jetzt zurückdrehen, die Uhr der Globalisierung, dann verlieren eben alle Wohlstand. Und das ist in meinen Augen auch ein Punkt, der dann vielleicht über kurz oder lang zu einem Ende dieser Negativspirale führen sollte. Wir haben immer noch sehr, sehr starke und sehr hohe gegenseitige wirtschaftliche Abhängigkeiten sowohl zwischen China und den USA als auch natürlich zwischen den USA und Europa und Europa und China. Und das ist in meinen Augen ein Punkt, der dazu führen sollte, dass also wirklich schwerwiegende Eskalationen im Handelskonflikt oder gar kriegerische Auseinandersetzungen zwischen den USA und China, was manche ja auch noch so ein bisschen im Blick haben, dass sowas verhindert werden kann. Also ich gehe davon aus, dass dieser Wohlstandsverlust irgendwann so groß wird und so gravierend, dass man sich vielleicht nicht an einen grünen Tisch setzt und alles aushandelt, aber dass man genauso wie man jetzt durch konkludentes Handeln reingeraten ist in diese Negativspirale, dass man so auch diese Negativspirale wieder beenden kann.
Abschließend noch ein Blick auf die aktuellen Konflikte. Kann Trump den Ukraine-Konflikt beenden? Und wenn ja, welche Folgen hätte das?
Also ja, er kann sicherlich den Ukraine-Konflikt beenden. Das schwerwiegendste Szenario wäre, wenn er einfach sagen würde, wir bezahlen kein Geld mehr. Dann wäre natürlich, und wir liefern keine Waffen mehr, dann wäre natürlich fraglich, ob Europa den Ausfall der USA in der Unterstützung der Ukraine schnell kompensieren könnte. Ich gehe aber nicht davon aus, dass Trump diesen Weg geht, weil das könnte natürlich dazu führen, dass in der Ukraine wirklich unter kriegerischen Gesichtspunkten, humanitären Gesichtspunkten eine Katastrophe passiert. Und ich denke nicht, dass er sich das anlasten will. Ich vermute eher, dass er auf irgendeine Art und Weise versuchen wird, mit Putin zu sprechen, mit Zelensky zu sprechen und beide Parteien zu einem irgendwie gearteten Friedensschluss in Anführungsstrichen zwingen wird. Und wenn dann tatsächlich also dieser Ukraine-Konflikt auf diesem Weg beendet werden könnte, und Putin dann Ruhe gibt, muss man sagen. Das ist eine wichtige Voraussetzung, dass er also nicht irgendwo an anderen Stellen anfängt, neue Brandherde aufzumachen. Dann entfällt für Europa eine der größten Belastungsfaktoren der letzten Jahre. Das muss man ganz klar so sagen. Und zwar hat der Ukraine-Konflikt natürlich nicht nur wirtschaftlich sehr massiv belastet, dadurch, dass Lieferketten wieder unterbrochen wurden, zum Beispiel, dadurch, dass sehr viel Geld für Rüstung ausgegeben werden musste, sondern es hat vor allen Dingen auch die Stimmungslage belastet, bis hin, glaube ich, zu den Menschen in Europa, die ihren Konsum eingeschränkt haben und mehr sparen. Also wenn dieser Punkt wegfällt, dann kann das wirklich so ein Befreiungsschlag sein für Europa und kann sowohl bei Investitionen als auch bei Exporten als auch beim privaten Konsum so ein Zündfunke sein, der wieder ein Konjunkturfeuer entfacht. Also das wäre definitiv ein positiver Punkt. Und ein Aspekt, den man in diesem Kontext dann auch noch beachten muss, ist, dass natürlich dann auch ein Wiederaufbau der Ukraine beginnen würde, wo mit Sicherheit die Unternehmen oder viele Unternehmen aus Europa auch große Aufträge von bekommen würden und was dann auch die Konjunktur ankurbeln würde. Also sollte es Trump gelingen, den Konflikt zu beenden und gleichzeitig dafür sorgen, dass Putin Ruhe gibt, dann wäre das mit Sicherheit ein ganz positiver Faktor für Europa.
Es bleibt also spannend. Vielen Dank für den wie gewohnt spannenden Einblick, Carsten, und wir hören uns dann am 4. Dezember.
Bis dahin, ich freue mich.
Danke für Ihr Interesse. Seien Sie in 2 Wochen gerne wieder dabei. Ihr Donald Reuschel, Markt Kompakt Team.